Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe Total beklubbt, dem Magazin über den ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de. Mein Name ist Felix Amrain und wie immer bin ich nicht alleine, sondern habe zwei Gäste bei mir. Zum einen Simon Strauß. Hallo Simon.
Hallo.
Und zum anderen Alexander Endel, vor noch im ZDF, jetzt bei uns. Hallo Alex.
Ja, direkt eingeflogen. Hallo, grüße euch.
Ja, wir wollen natürlich darüber sprechen, wie wir das Spiel des ersten FC Nürnberg in der Relegation wahrgenommen haben und was es da jetzt für Erkenntnisse draus zu ziehen gibt. Auch im Hinblick auf den Samstag, 2:0 gewann der erste FC Nürnberg gegen den FC Ingolstadt. Und das ist sicherlich erstmal eine Situation, mit der vor dem Spiel wahrscheinlich die wenigsten gerechnet hätten, oder Alex?
Absolut, also man hat natürlich viel gehört von Wiesinger und Mintal und Impuls geben und Herzensangelegenheit, und das hat man ja auch gerne gehört und hat auch gehofft, dass das tatsächlich so weit kommt. Und wie dann die ersten Minuten gespielt waren, da waren wir schon stolz und froh und happy, und also nicht nur wegen der dann frühen Führung, sondern einfach, dass es scheinbar gefruchtet hat und dass man dachte, boah, da geht da tatsächlich was.
Ja, das trifft es ja im Kern schon mal ganz gut. Simon, wie ging es dir vor dem Spiel? Wie war deine Erwartungshaltung? Sicherlich auch nicht so, dass man trotz allem positiven Unken, was man so ein bisschen gehört hat, mit 2:0 jetzt ins Rückspiel gehen würde, oder?
Ja, die Hoffnung war da, aber es war wie so häufig bei mir eher so eine unrealistische Hoffnung. Vor allem, wenn man die komplette Saison verfolgt hat, konnte man sich jetzt nicht vorstellen, dass ein Trainerwechsel jetzt wirklich viel bringt. Aber ich war dann doch auch vor allem von der ersten Halbzeit sehr positiv überrascht.
Ja, die erste Halbzeit ist die, auf die wir unsere Hoffnungen, glaube ich, gründen. Aber wir sprechen erstmal noch so ein bisschen über die Aufstellung. Alex, es war viel über Nikola Dovedan vor dem Spiel geredet worden. Am Ende war es eine Nebelkerze, die Michael Wiesinger da gezündet hat. Und das erfolgreich. Dovedan am Ende überhaupt nicht zum Einsatz gekommen, dennoch 5 Wechsel gleich. Auch so mancher, wo man ja vor dem Spiel vielleicht gedacht hätte, na mal gucken, ob der nicht irgendwie jetzt der ganzen Geschichte zum Opfer fällt. Wie hast du die erste Elf wahrgenommen? Wie hast du die erste Elf so gesehen, als du davon gelesen hast oder als du gesehen hast, wer dann auf dem Rasen stehen wird?
Das, was passieren würde, hat man ja erwartet, und Wiesinger meinte ja, dass er die Leuten in die Augen schaut und dann guckt, wer bereit ist, und dann war ich fast klar, dass also Behrens und Valentini ja ziemlich sicher spielen werden. Überraschend war natürlich dann, dass Ishak und Srella gemeinsam angefangen haben, und Ishak, wo man sich denkt, naja, vielleicht ist der mit dem Thema durch, wo er wahrscheinlich nächstes Jahr gar nicht mehr bei uns spielt. Dann die Position von Nürnberg auf der Außenbahn sicherlich überrascht. Das war sicherlich, ich war zu erwarten, dass was passiert, und das ist ja immer so, wenn man überrascht ist, was passiert, dann ist natürlich überraschend, was passiert. Also irgendwas musste ja passieren. Und daher, dass Dove dann nicht spielte, das war ja tatsächlich ganz interessant in der Pressekonferenz danach. Das hat tatsächlich Wiesinger zu einer leichten, knurrigen Antwort gegeben, dass er sagt, das war eben keine Nebelkerze und kein Blendwerk, sondern er wurde einfach gefragt, wie er Dove dann sieht, und dann sagt er, gesagt, dass er ihn auf der 10 eher sieht. Das hieß aber nicht, dass er ihn spielen lassen wolle. Ihm ist halt auch sehr wichtig, dass man ihm genau dieses nicht thematisiert, denn er sagt, 2 Spiele, alle Spieler werden gebraucht, und vielleicht ist Dove dann im nächsten Spiel der entscheidende Mann.
Ja, das ist durchaus möglich. Heute war es auf jeden Fall Fabian Nürnberger, der, du hast es gerade auch schon angesprochen, zum Einsatz kam. Simon, das Ganze dann ja in einem System, das sich vielleicht gar nicht so richtig greifen lässt, weil es sich in verschiedensten Situationen auch immer so ein bisschen anders dargestellt hat. Wir hatten vorher so ein bisschen geunkt, wie könnte denn das System aussehen? Wird es vielleicht ein 4-4-2 mit Raute? Wird es doch ein 4-2-3-1? Am Ende war es teilweise hinten auch eine Dreierkette. Es war alles ein bisschen verworren, aber am Ende ja eben auch erfolgreich. Wie hast du diese erste Elf gesehen?
Ja, ich war auch etwas überrascht, also vor allem über den Doppelsturm Ishak Srelak und auch wie dann im ZDF die taktische Aufstellung dargestellt wurde, eben mit Srelak eher so entweder hängende Spitze oder auf der 10 dargestellt, Ishak dann alleiniger Stürmer, wo ich mir dann dachte, kann ich so jetzt nicht glauben. Aber sonst, also ich fand es auch überraschend, dass Nürnberger wieder auf den Flügel gezogen wurde, weil er sich ja eigentlich schon im defensiven Mittelfeld so ein bisschen festgespielt hatte, wenn er fit war. Und aber dass er dann auf dem, also ich denke mal, da hat Wiesinger wahrscheinlich auch die Ingolstädter ein bisschen mit überrascht, dass er Nürnberger auf den Flügel bringt, weil hat er jetzt doch eine Weile nicht mehr gespielt gehabt.
Ja, wobei so ganz Flügel war es ja phasenweise dann auch nicht, insbesondere wenn Handwerker dann dahinter noch anschob, war es ja auch so ein bisschen mehr Richtung Mitte orientiert, aber sei es drum, wie das genau aussah, wird sicherlich noch Florian Zenger bei Clubfans United dann analysieren. Wir gehen mal rein ins Spiel. Alex, du hast es schon angesprochen, es ging dann direkt gut los und das war ein erster FC Nürnberg, den man so lange nicht mehr gesehen hat. Und ich muss sagen, bei mir war dann in diesen ersten 5, in den ersten 10 Minuten auch so ein bisschen die Angst, dass das nur wieder so ein Strohfeuer ist, das dann irgendwie verpufft, dass wir uns da gut jetzt reinhauen, womöglich frühes Tor schießen und dann, ja, wir vielleicht so einen ähnlichen Kiel-Verlauf irgendwie dahin nehmen müssen. Aber es kam überhaupt nicht so, weil der erste FC Nürnberg das wirklich, muss man sagen, in diesen ja, ersten 30, vielleicht auch ersten 45 Minuten gut gemacht hat, immer wieder auch auf zweite Bälle gegangen ist und einfach auch mit einer körperlichen Präsenz im Spiel war, die ich weiß nicht, ob ich die in den letzten 12, 24 Monaten so mal gesehen habe beim Club.
War mal wieder die Stummschaltung aktiv, verzeiht mir. Ich wollte gerade ausholen, ich würde sagen, es ist doch interessant, wie vergesslich der Fan doch ist. Ich habe es an mir selbst gemerkt, diese Phasen, wo Nürnberg am Anfang drückend überlegen war und dann das Spiel verloren hat, die hatte ich doch glatt in dem Moment vollkommen verdrängt. Und daher muss ich sagen, mich hat es einfach nur gefreut, wie du sagst, diese körperliche Präsenz, diese Dasein, diese mentale Stärke, die plötzlich da war. Ich dachte, wow, ne? Also wenn wir das durchziehen, dann ist mir nicht bange, auch wenn wir einen Rückschlag bekommen können, der immer passieren kann. Aber das war schon toll, das war toll anzusehen und auch diese Aggressivität, und da war ja Ingolstadt komplett aus dem Spiel. Also die waren vom ersten Moment an sicherlich auch, weil Kutschke nicht gespielt hat, das hat die auch geknickt. Aber da hat man richtig gemerkt, das hat die vollkommen aus dem Tritt gebracht und auch die komplette erste Halbzeit gekostet.
Ja, Aggressivität bestimmte das Handeln, Simon. Wie gesagt, es gab gleich auch zu Beginn gute Chancen. Srelak war da unter anderem, ich glaube, 2., 9. Minute, Ishak, 4., Handwerker, 10. Also man war direkt im Spiel, nicht nur irgendwie eben aggressiv drauf, hat die Ingolstädter da ja wahrscheinlich tatsächlich auch ein bisschen überrascht damit, überhaupt nicht erst ins Spiel reinfinden lassen, sondern hat dann auch den Weg nach vorne gesucht. In der 22. Minute war es dann soweit, da zielte Nürnberger, hob nochmal den Kopf, muss man sagen, weil er hätte irgendwie die Situation auch versuchen können, nochmal spielerisch aufzulösen, aber hob den Kopf, sah, dass die lange Ecke blank war und hat dann das Ding da wirklich, ja, wunderbar eben neben den rechten Pfosten gesetzt.
Ja, also war ein klasse Tor, auch wirklich, wie du schon sagtest, mit Übersicht eben, hat nochmal geguckt, ob es noch eine andere Möglichkeit gibt, sah dann eben die lange Ecke frei und hat perfekt getroffen. Ja, also es hatte sich ja auch angedeutet, also der Club war klar die bessere Mannschaft, die aggressivere Mannschaft und wie du auch schon sagtest, also ich kann mich auch nicht erinnern, wann wir jemals in der letzten Zeit so viele zweite Bälle auch gewonnen haben. Also das war wirklich für mich das Überraschende, einerseits dieses aggressive Pressing, also Ingolstadt tatsächlich schon in der eigenen Hälfte unter Druck setzen, zu Fehlpässen zwingen und dann eben auch beim Ballverlust, wenn er dann vom Abwehrspieler abgeprallt ist, zum Beispiel einfach den zweiten Ball wiederbekommen und entweder direkt den Angriff weiterführen oder nochmal hintenrum sauberen Spielaufbau und Ruhe reinbringen. Und also so hätte man sich das die ganze Saison über natürlich gewünscht. Aber schön, dass man es jetzt so zum Abschluss dann doch nochmal sieht, was die Mannschaft doch leisten kann.
Ja, oder hätte leisten können. Wer weiß, ob das gegen Zweitligisten ähnlich erfolgreich gewesen wäre, denn ist natürlich so ein bisschen so die Frage, die da drüber schwebt, wie platt war Ingolstadt. Alex, der FCN wirkte dann vor der Halbzeit aber auch so ein bisschen platt. In der 22. Minute gab es den Treffer. Man hat dann noch so ein bisschen den Fuß auf dem Gas gehalten, war mein Eindruck. Und dann wurde das Spiel ein bisschen passiver, man stand ein bisschen tiefer. Und dann hatte man so ein bisschen, ich weiß auch nicht, den Eindruck irgendwie, mal gucken, jetzt bringen wir irgendwie das 1-0 in die Kabine. Und ja, ausgerechnet mitten in diese Phase hinein, als zumindest bei mir so leichte Unzufriedenheit aufkam, dass man Ingolstadt womöglich jetzt hier so ein bisschen ins Spiel holen würde, traf man zum 2-0 auch wirklich dann irgendwie unter gütiger Mithilfe der Ingolstädter, muss man sagen.
Ich fand einen Zuruf, das ist immer schön, dass man mittlerweile die Zurufe so schön hören kann. Da hieß es irgendwann, Adam, so nach dem Motto, noch 5 Minuten, bleib drauf oder bleib dran oder so ähnlich. Das war schon zu merken, dass man gemerkt hat, diese ersten Minuten haben wohl auch beim Anlaufen echt ganz schön Körner gekostet. Ich glaube, das hat man dann schon gemerkt, die haben hinten raus dann geblutet in der ersten Halbzeit für diese ersten intensiven 20 Minuten. Den Eindruck hatte man tatsächlich auch am Spielfeld. Zuerst dachte man immer, sie machen ganz gezielt mal ein bisschen. Ich habe auch noch einen Globen getwittert, oh, ganz cool, mal auf den Ball treten, mal Luft holen. Aber das war dann auch, wir hatten noch eine gute Chance, wo dann nochmal, Valentini war es, glaube ich, scharf reingepasst hat und Ishak knapp verpasst hat. Dann hat Hack, glaube ich, nochmal eine gute Flankenchance gehabt, die nach hängen geblieben ist. Aber insgesamt war dann der Schwung aus diesen ersten Minuten raus. Und da ging es mir ähnlich wie euch. Das war, ich dachte mal, wenn das jetzt weiter so trudelt, kann das Spiel auch wieder wie so oft in dieser Saison kippen.
Ja, Simon, wie ging es dir dann nach 45 Minuten das Spiel, wie gesagt, dann mit 2-0 in die Kabine gegangen, weil Srelak den Valentini-Einwurf irgendwie so ein bisschen besser Kreisklassenmanier verlängert hatte und dann stand Nürnberger da ja recht einsam und hatte dann auch noch Zeit, sich die Ecke auszusuchen. Aber wie ging es dir mit dieser 2-0-Führung? Also es war ja irgendwie 13-2 Torschüsse, fast 60% Ballbesitz. Wir haben drüber gesprochen, Alex hat es angesprochen, die gute Chance von Ishak nach der Flanke von Valentini, wo man auch schon gesagt hat, boah, Mensch, der muss eigentlich drin sein. Warst du mit dem 2-0 zufrieden vor dem Hintergrund, wo wir herkommen? Oder hast du dir gesagt, boah, naja, eigentlich hätten wir den Sack hier schon fast nach 45 Minuten zumachen können?
Teils so, teils so. Also natürlich ist man als Clubfan mit einer zu null Halbzeitführung grundsätzlich zufrieden. Oder hat man zufrieden zu sein. Aber bei einem Chancenverhältnis von 14-1 oder 13-2, hätte man natürlich, auch wenn man die Qualität der Chancen gesehen hat, gerne mehr Tore gesehen. Aber ja, wie gesagt, also als Clubfan ist man ja schon mit einer zu Null-Führung glücklich und zufrieden. Von daher war es okay.
Ja, sprechen wir gleich dann darüber, wie okay das Ergebnis denn am Ende ist. Denn offenbar gehen da so ein bisschen die Meinungen auseinander. Wir sprechen darüber, warum in der zweiten Halbzeit Nürnberg nicht mehr nachlegen konnte, aber Ingolstadt eben auch nichts eingefallen ist, hier bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Mit 2:0 ging der erste FC Nürnberg in das erste, ja, in die erste Halbzeit der Relegation quasi. Die ersten 45 Minuten waren gespielt, 2:0 gegen den FC Ingolstadt. Und man hoffte irgendwie, dass sie nochmal mit genauso viel Schwung aus der Kabine rauskommen würden, wie sie eben in das Spiel hineingegangen sind, Alex. Es war dann aber so, dass das wurde relativ schnell klar nach Wiederanpfiff, das Spiel in den zweiten 45 Minuten ein bisschen ein anderes sein würde. Die Ingolstädter standen dann ein Stück höher, haben ja versucht, es dem FCN schon ein bisschen schwerer zu machen. Nürnberg hat den Ball, ob jetzt wissentlich oder unwissentlich, auch ein bisschen mehr an Ingolstadt gegeben. Und so ja, wurde das Spiel dann eben doch ein anderes und nicht unbedingt ein besseres.
Ich war auch hin und her gerissen. Ich dachte auch erst, man kommt vielleicht wieder aus der Kabine raus und jetzt mal ein bisschen durchgepustet und macht nochmal die ersten 10, 15 Minuten und versucht man dann den sogenannten Deckel drauf zu machen oder doch so eine Vorentscheidung zu erzwingen. Andererseits ist es natürlich, wäre es fatal gewesen, wenn man da rausgeht und nach vorne stürmt mit einer 2-0-Führung in der Relegation und dann quasi in der Phase in Konter zum 2-1 schluckt. Das ist natürlich so. Und Wiesinger hat es in der PK nach dem Spiel ja auch gesagt, die Marschroute war wohl klar, dass die Null das Entscheidende ist in der zweiten Halbzeit und so sah es auch aus. Das hieß ja auch, man hat ja auch in Ingolstadt nicht wirklich zu großen Chancen kommen lassen, aber das ist halt immer so ein Damoklesschwert, dass da mal ein Standard reinrutscht, ein Ball abgefälscht wird, irgendwas Dummes passiert. So sattelfest sind wir ja nicht und wir haben halt, und das fand ich ein bisschen auch nicht so schön in der zweiten Halbzeit, wir haben auch diese Konter nicht gut gespielt, wir haben auch nicht mal auf den Ball treten können, wir haben den Ball nicht mal zirkulieren lassen können. Wir standen schon zum Teil extrem tief. Ich habe eine Szene im Kopf noch, wo Ishak einen Konter nach einer durchaus guten Chance für Ingolstadt, also zumindest in einer gefährlichen Situation für Ingolstadt, dann in einem Dribbling an der Mittelkreislinie in der eigenen Hälfte verliert, weil auch keiner mit aufgerückt war, der anspielbar gewesen wäre. Da hat man schon gemerkt, das ist schon. Ich habe es dann mal irgendwann mal getwittert, so nach dem Motto, blickt man dann zurück und es geht 2-0 aus, dann sagt man, ist gut gegangen, fängt man sich da ein scheiß Tor zum 2-1, heißt, warum war der so passiv? Da wurde ich zwar dafür gerügt, warum ich da quasi so schon wieder negativ umkehren würde, aber ich finde, es ist halt nun mal Fußball, ne? Wenn du so auf ein zu Null spielen willst, aber eigentlich die ganze Saison das noch gar nicht konntest bisher, ist es ein bisschen ein Barbon-Spiel, aber gut gegangen und deswegen Kompliment.
Ja, bleibt auch dabei, der erste FC Nürnberg kann nur gewinnen, wenn er zu Null spielt, könnte man jetzt natürlich überspitzt formulieren. Simon, wie hast du die Sache gesehen? Alex hat schon angesprochen, Konter teilweise ja doch eher mittel nur so ausgespielt. Auf der anderen Seite gab es ja durchaus noch die eine oder andere Chance für Nürnberg. Fabian Nürnberger, Doppeltorschütze in Halbzeit 1, hatte nochmal die Chance mit dem Pfostentreffer, wo er sich im Nachhinein nach dem Spiel auch so ein bisschen geärgert hat, hat er, glaube ich, beim ZDF dann gesagt, dass dann Michael Ishak nach dem Spiel auch zu ihm meinte, warum legst du nicht quer, ich stehe allein vorm Tor. Dann hätte Ishak sein Tor bekommen, so gab es zwei Abseitstreffer durch ihn. Also es waren ja durchaus noch Chancen da, auch mit dieser in der zweiten Halbzeit sicherlich nicht perfekten Leistung das Ergebnis in die Höhe zu schrauben. Alex hat es auch schon gesagt, Ingolstadt mit wenig bis keinen Chancen, auch weil ich dieses Mal persönlich nicht so das Gefühl hatte, dass als Ingolstadt mal angefangen hat, nach vorne zu spielen, Nürnberg sofort angefangen hat zu zittern. Wie hast du das diese zweiten 45 Minuten wahrgenommen?
Also ich habe am Anfang ein bisschen gezittert, als der Club eben sehr, sehr passiv war. Also es waren so die ersten 5 bis 10 Minuten nach der Halbzeit war FCI klar besser. Aber ich habe dann auch tatsächlich mir gedacht, nee, also ich glaube, die schießen heute keins mehr, weil irgendwie haben sie es auch nicht wirklich geschafft, gefährlich vors Tor zu kommen. Und ich glaube, Matenia musste kein einziges Mal wirklich parieren, oder? Oder irre ich mich?
Ich wüsste jetzt auch nicht so richtig, wann die Chance in der ersten Halbzeit, wenn man sie denn Chancen nennen möchte, von Thalhammer flog ja deutlich vorbei. Wir haben einige Abschlüsse wurden geblockt. Ich würde das unterschreiben. Ich weiß es nicht, ob es dir anders geht, Alex, aber so eine richtige Situation, wo Matenia eingreifen muss, habe ich nicht mehr vor Augen.
Er war oft anspielbar, ja, vielleicht ein paar Sachen, die er abgelaufen hat. Oder sich mal den Ball aufgenommen hat, aber tatsächlich so eine Parade, an die kann ich mich jetzt auch nicht erinnern.
Ja, und eben aus diesem Grund dachte ich mir, ja, okay, also wir stehen defensiv tatsächlich sehr stabil und waren wir dann auch, ja, beim Club kann man sich nie sicher sein, aber ich war guter Dinge, dass wir das schon irgendwie, ja, schaukelndes Kind. Und ja, hat sich ja dann zum Glück auch bewahrheitet. Und ja, es hätte natürlich, ja, Ishak mit dem Knie im Abseits, Nürnberger an Pfosten, dann wird kurz vor Schluss noch direkt vor freigeklärt. Also man hätte natürlich auch wieder die Chancen gehabt, das etwas deutlicher zu gestalten, das Ergebnis, um so auch mit mehr Sicherheit ins Rückspiel zu fahren.
Ja, lasst uns doch mal darüber reden, bevor ich gern noch darüber sprechen würde, was vielleicht so die entscheidenden kleinen Veränderungen waren, die ja, Wiesinger und Mintal vorgenommen haben, neben dem in Kopf und Herz kommen. Unser Kollege Jakob ist nämlich überhaupt nicht zufrieden. Das kann ich an der Stelle, glaube ich, einfach mal sagen. Er hat es ja auch auf Twitter gepostet. Er ist irgendwie der Meinung, dass das Ergebnis einfach zu wenig ist angesichts der Möglichkeiten, die Nürnberg hatte. Und dass jetzt so eine gewisse trügerische Sicherheit über dem Ganzen liegt. Alex, wie schätzt du die Lage ein? Ich persönlich teile diesen Eindruck ehrlich gesagt nicht. Ja, das ist ein trügerisches Ergebnis, das sehe ich genauso. Aber gemessen daran, wo der erste FC Nürnberg herkommt und was ich vor diesen 90 Minuten erwartet habe, finde ich, ist das überhaupt nicht zu wenig.
Ja, das ist immer, ich verstehe ihn schon, ich weiß schon, was er uns sagen will. Aber ich sage es auch genauso, auch wieder Wiesinger zu zitieren, wenn man das vor dem Spiel, wenn man jemand gesagt hätte, 2 zu 0, gehen wir raus. Jetzt, glaube ich, jeder bei uns blanko unterschrieben. Weil man eben einfach quasi das jetzt gar nicht so kannte, dass man in Nürnberg mal 2 Tore macht und dann auch in der zweiten Halbzeit komplett zu 0 rausspielt. Klar, hat man dann noch mehr Chancen gehabt und mir wäre es auch lieber gewesen, wir hätten vielleicht 3 oder 4-0 gewonnen. Aber unterm Strich muss man sagen, ist ein 2 zu 0 ein super Ergebnis. 2 Tore gemacht, keins gekriegt. Das heißt, schießt man in Ingolstadt 1, müssen die ja schon 4 Tore schießen. Ja, genau. Das ist natürlich, das ist schon eine Bank. Ne? Das ist schon keine Garantie, aber einfach ein Top-Ergebnis. Und je mehr Offensive man vielleicht noch gewagt hätte, desto größer die Wahrscheinlichkeit, dass man vielleicht doch noch hinten eins fängt. Deswegen am Ende alles richtig gemacht. Ich kann da die Kritik nicht teilen, wenngleich natürlich nicht alles super war, weil wenn man wirklich klar, aber dann wären wir halt auch nicht in der Relegation zur dritten Liga, wenn wir alles super machen würden und unsere Konter top ausspielen und die gute Spielbalance hätten. Also deswegen, der Impuls von Wiesinger war da, du hast ja vorhin mal angesprochen. War das jetzt, was hat sich da verändert? Ich glaube, es war schon ganz wichtig, einfach ein bisschen den Glauben wieder an sich zu kriegen, die Zuversicht, auch mal dieses Muster zu durchbrechen, das sagt, es läuft immer so ab, dass man mal sagt, ich habe ein neues Muster im Kopf. Und natürlich die Idee mit Nürnberg auf der Außenbahn, weil er gesagt hat, dass der als Linksfuß dann eben auch die Chance hat, dann auch abzuschließen, was er ja auch tatsächlich gemacht hat zum Tor. Das waren schon kleine entscheidende Veränderungen gemeinsam mit der Maßnahme ist Relak und Ishak quasi als ein wütender Bullensturm, wie es mal in Eintracht hieß, da vorne auf die Büffel waren es, Büffelherde auf die Abwehr da loszulassen.
Ja, Simon, kommen wir nochmal ganz kurz zu Jakobs Kritik zurück. Wie empfindest du das? Ist das zu wenig einfach? Klar, natürlich. Ich habe darauf nie ja geantwortet, dass die das ja auch selber wissen, dass natürlich, glaube ich, auch die Spieler des ersten FC Nürnberg gern 4 zu 0 gewonnen hätten und das sicherlich auch versucht haben. Also es gab ja die Bemühungen, die Konter auszuspielen und es gab ja auch Abschlüsse, aber es reicht halt am Ende nicht. Alex hat es ja gerade gesagt, die stehen ja nicht umsonst auf Platz 16. Wie siehst du die Situation? Ist das zu wenig am Ende des Ergebnisses? Natürlich wissen wir ja jetzt nicht, was am Samstag passiert, aber hätte das Ergebnis höher ausfallen müssen?
Müssen, nein, können ja. Und man muss auch sagen, Ingolstadt sind ja jetzt auch nicht auf der Waschsuppe dahergeschwommen. Also das war die beste Auswärtsmannschaft der dritten Liga. Wir stellen das zweitschlechteste Heimteam der zweiten Liga. Wir sind drittschlechteste Mannschaft der zweiten Liga. Die sind viertbeste Mannschaft der dritten Liga. Da ist nicht viel Unterschied in der Qualität. Und wir können froh sein, dass Wiesinger das Team so gut eingestellt hat, dass er sie wirklich auch zu diesem aggressiven Pressen gebracht hat und scheinbar auch wirklich sie bei Herz und Kopf gepackt hat. und also ich sehe die Kritik dahingehend berechtigt, als dass mehr möglich gewesen wäre aufgrund der Chancenvielfalt, aber nicht, dass es jetzt, dass man jetzt das Ding unbedingt haushoch gewinnen müssen. Also dafür ist Ingolstadt, glaube ich, auch zu stark.
Sprechen wir nochmal darüber, was den ersten FC Nürnberg stark gemacht hat, beziehungsweise eben vielleicht auch darüber, was Ingolstadt schwach gemacht hat, Alex. Du hast gerade schon so ein paar Sachen gesagt. Nürnberger da auf der linken, halblinken Seite, auf der anderen Seite dann eben dieser Doppelsturm aus Relak-Ischak. Ich würde hinzufügen, dass es durchaus auch ein gekonnter Schachzug war, Eras im Ballaufbau oder im Spielaufbau zwischen die beiden Innenverteidiger zu holen, weil einfach in der zweiten Liga es uns oft schwer gefallen ist, sobald man uns vorne anläuft, haben wir ein Problem, dann spielen wir über Matenia und irgendwann knüppelt der das Ding vor, weil wir einfach da nicht dieses Dreieck gut ausspielen können. Mit einer zusätzlichen Spielstation da hinten wirkte das für mich deutlich sicherer, auch wenn Ingolstadt angelaufen ist. Und ich würde auch gerne noch da in diesen Topf mit reinwerfen, dass alles nicht ganz so statisch war, dass wir zwar wieder mal Spieler positionsfremd einsetzen mussten, aber dass das trotzdem dadurch ein bisschen auch, ja, oder dass es ein bisschen fluider war. Da war Eras mal derjenige, der tief spielte, da war mal Behrens, da war aber auch mal Nürnberger, der da in die Zentrale rutschte. Hack, der war immer so ein bisschen überall, genauso wie mal Ishak in vorderster Front, mal Srelak in vorderster Front. Ich glaube, das hat Ingolstadt den Zugriff tatsächlich auch erschwert. Weiß ich nicht, wie du das siehst. Und war dann am Ende vielleicht dieses Schema F, dass Ingolstadt im Prinzip die komplette dritte Liga gespielt hat, langer Ball auf Kutschke, doch zu einfach zu durchschauen für Michael Wiesinger, beziehungsweise hatten sie schlicht und ergreifend keinen Plan B in der Tasche?
Ich sag mal so, da haben natürlich jetzt einige Sachen auch zusammengespielt. Eins davon ist natürlich, dass sich Oral überhaupt nicht auf Nürnberg vorbereiten konnte, weil eben der Trainerwechsel stattgefunden hat und auch Michael Wiesinger kein einziges Spiel seit Übernahme bisher bestritten hat. Also man wusste überhaupt nicht, was die machen. Und gleichzeitig war natürlich Ingolstadt die ganze Zeit noch in ihrem eigenen Business beschäftigt. Die mussten ja noch bis Samstag spielen. Und das heißt, sie hatten null Fokus auf Nürnberg, was die so machen und was die so vorhaben. Das hatten wir einen gewissen Überraschungseffekt und der ist uns auch gut gelungen. Man dürfen den nicht vergessen, Ingolstadt hat Kutschke vorm, eigentlich ihren wichtigsten Sturmführer, kann man sagen, vorm Spiel tatsächlich dann auf die Tribüne schicken müssen, hat er nicht gereicht nach der Verletzung aus dem Spiel gegen Würzburg. Nicht gegen Würzburg, im Fernduell gegen Würzburg am Samstag, so meine ich. Und gegen 1860. Und das hat ihnen enorm gefehlt. Das war deren Spielsystem. Das ist ja immer so, die müssen ja nichts verändern, die hatten ja eigentlich ein Spielsystem, das funktioniert, das hat sie immerhin in die Relegation gebracht. Und jetzt haben sie an dem Spielsystem festgehalten, dann ist noch währenddessen noch in der ersten Halbzeit Beister ausgefallen, ein ganz wichtiger Spieler, der letztendlich auch am letzten Samstag, glaube ich, für den ausscheidenden Kutschke dann nochmal in die Bresche gesprungen ist und auch den Sieg gebracht hat. Der ist auch noch ausgefallen, das heißt, sie hatten eigentlich in der Offensive keinen funktionierenden Plan mehr. Und das konnten die in der Kürze der Zeit mit den ganzen spielenden Knochen plus den Rückschlägen insgesamt nicht kompensieren. Überraschungseffekt, Spieler ausgefallen, Spielverlauf gegen sie gelaufen. Dagegen waren sie in der zweiten Halbzeit, muss man sagen, sind sie wieder eigentlich noch ganz gut wieder zurückgekommen für ihre Verhältnisse.
Simon, vor dem Hintergrund, dass jetzt Beister da sich irgendwie den Oberschenkel gehalten hat, bei Kutschke hatte man ja so ein bisschen schon vor dem Spiel in Ingolstadt gehofft, dass er zurückkommt. Wie viel Sicherheit gibt dieses 2:0 deiner Meinung nach? Eben auch mit der Option, dass womöglich deine andere Ingolstädter Mannschaft im Heimspiel dann am Samstag auf dem Platz steht, wo sie eben ja dann ihren Kapitän dabei haben, wo sie ihren Standardschützen dabei haben, wo sie ja vielleicht dann auch einfach mit dem Mut der Verzweiflung am Ende spielen können. Wie sicher bist du dir bezüglich des Spiels, auch wenn man sich beim ersten FC Nürnberg, ich nehme es gleich vorweg, natürlich nie sicher sein kann?
Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, wie ich es einschätzen soll. Einerseits ist es gut, dass wir das Heimspiel gewonnen haben, ohne ein Auswärtstor zu bekommen. Andererseits, wenn Beister und Kutschke Samstag wieder fit sind, dann wird es natürlich anders aussehen. Klar, wir können, Kutschke ist eine Kante, da können wir eine von unseren Kanten hinstellen, der den dann quasi in Manndeckung nimmt oder so und versucht, den daran zu hindern, überhaupt ins Spiel zu kommen. Aber es muss halt auch erst funktionieren und deswegen hoffe ich, dass wir da irgendwie am besten schnell ein Auswärtstor schießen und dann nicht zu viel kassieren. Aber dass es so einfach wird wie heute, also in Anführungszeichen einfach, glaube ich für Samstag nicht. Also das wird eine ganz andere Hausnummer werden, höchstwahrscheinlich.
Ja, Alex, was erwartest du? Ist es irgendwie am Ende auch einfacher, am 1. FC Nürnberg nochmal so loszulegen wie die Feuerwehr? Oder hältst du das jetzt auch einfach für, eben verbuchst du das unter diesem Überraschungseffekt, dass das so nicht nochmal funktionieren wird? Wie geht man dieses Spiel aus unserer Sicht jetzt am besten an?
Oh, das würde ich wüsste. Aber in der Tat, ich glaube, es ist nicht nur rein der Überraschungseffekt. Ich glaube, wenn man mit der Präsenz und der mentalen Stärke und dem Anlaufverhalten, die wir in den ersten Minuten an den Tag gelegt haben, auch in Ingolstadt in die Partie gehen, dann wird es Ingolstadt auch in Ingolstadt schwer haben. Weil das war einfach gut, das war gut zugestellt, da waren die Räume dicht, das haben sie sich gut bewegt, da haben sie alles auch kontrolliert. Das haben sie ja nicht komplett durchhalten können. Also daher, das ist schon eine Chance. Aber klar, es hängt natürlich ein bisschen davon ab, wie, das hat man jetzt gemerkt in diesem Spiel Heidenheim gegen Bremen, da hat man die ganze Dramaturgie eines Relegationsspiels nochmal gesehen. Da ist egal, dass Bremen hier einen ganz anderen Kader hat, ganz andere Möglichkeiten hat. Ganz egal, dass sie früh geführt haben, am Ende wird es trotzdem nochmal wahnsinnig spannend und dann kam Heidenheim nochmal zum 1-1 und war drauf und dran und dann das. So ein Spiel hat eine unglaubliche Dramaturgie und deswegen kann man da gar nichts sagen, außer konzentriert in das Spiel gehen und sich kleine Schritte machen, eben mal zu gucken, stabil reinkommen, keine Fehler machen und einfach Minute für Minute abarbeiten, im wahrsten Sinne des Wortes. Sonst, glaube ich, darf man da keine Prognosen machen, das wäre irre, das kann man im Fußball nicht.
Die Vergangenheit auch zu sehr Lehrbeispiel, alleine ja das letzte Jahr, als eben Wiesbaden gegen Ingolstadt das Ding noch umgebogen hat, obwohl Ingolstadt zwei Auswärtstore, das darf man ja nicht vergessen, die hatten damals zwei Auswärtstore mit ins Rückspiel genommen und haben das Ding verloren. Oder eben auch das verrückte Spiel Darmstadt-Bielefeld damals oder das verrückte Duell. Ist das letztlich auch so ein Warnhinweis, der oben blinken muss und gleichzeitig müssen Wiesinger und Mintal dafür sorgen, dass bei einem Gegentor nicht wieder die Muffe geht sofort, Simon?
Ja, also die müssen die quasi genauso heiß machen wie aufs heutige Spiel, aber denen auch sagen, Leute, nicht auf Gedeih und Verderb nach vorne, sondern auch abgeklärt sein, eben den Spielfluss unterbinden. Aber ich glaube, wenn sie auf die Mannschaft zugehen und denen sagen, schaut mal, was alles schon schiefgegangen ist, seid euch nicht so sicher, dann könnten sie die Mannschaft auch wieder verunsichern. Das ist halt auch wieder so eine Gratwanderung. Weil wenn sie dann denen dann irgendwie das Selbstvertrauen, das sie sich jetzt aufgebaut haben, gleich wieder ein bisschen runterschrauben, weiß nicht. Aber gut, wir dachten auch, dass nach dem 6-0 gegen Wiesbaden, gegen Stuttgart mit breit geschwellter Brust ins Spiel gegangen wird. Und das war ja dann auch irgendwie nicht so.
Ich glaube, das wird so ein ganz entscheidender Faktor sein. Ne? Also wie hat Mintal die Mannschaft erreicht, wenn es tatsächlich einen Rückschlag gibt? Ne? Das haben wir jetzt heute nicht erlebt. Aber das ist genau der Punkt. Also wenn die aus irgendwelchen Gründen 1-0 in Rückstand geraten in Ingolstadt, dass man einfach sagt, es ist nichts passiert. Wir führen 2-0, selbst die haben nichts gewonnen, die brauchen noch zwei Tore und wir müssen geduldig einfach weiterspielen. Ob sie das in den Kopf reinbekommen haben, das ist das Interessante und das Spannende, weil das war genau das Problem meiner Ansicht nach die ganze Saison. Es ist immer irgendwas passiert, was sie dann, eine gelbe Karte, irgendwas, blöde Situation, irgendein Fehler, den man gemacht hat. Und das hat so in den Knochen plötzlich gefahren, dass dann alles kollabiert ist. Und das ist heute nicht passiert, vielleicht weil man auch nicht diese Fehler nicht gemacht hat, weil man sich gegenseitig unterstützt hat. Aber das wird im Rückspiel können solche Situationen kommen und dann wird sich zeigen, wie sattelfest die Mannschaft geworden ist und ob das die Druckdosis von Wiesinger-Mintal da funktioniert hat und auch nachhaltig ist.
Ja, wir sind gespannt, ob es so kommt. Am Ende müssen wir natürlich dann noch ganz kurz darüber sprechen, ob es so kommen wird. Reicht's am Ende, Alex?
Ja, also ich denke, ich bin da wirklich sehr zuversichtlich, nicht nur wegen des Ergebnisses, das ich mit 2-0 sehr gut fand, sondern einfach auch dem Auftreten. Vor allem in der ersten Halbzeit hat man gemerkt, zu was wir in der Lage sind, dass wir wirklich Ingolstadt wehtun können. Und ich habe auch ich glaube nicht, dass vielleicht Kutschke wird vielleicht wieder fit bis Samstag. Ich glaube, Beister wird es nicht, wenn er tatsächlich im Oberschenkel hat. Also, dass die beide spielen werden. Deswegen glaube ich, auch dazu, dann fehlt natürlich dann doch jetzt ein bisschen in Ingolstadt dann vielleicht auch die Heimunterstützung, was am Rückstand wichtig ist, dass dann nochmal ein frenetisches Publikum dann pusht. Also da ist schon jetzt von 50-50, haben wir vor dem Spieltag gesagt, müssen wir schon sagen, ist es auf mindestens 60-40 zugunsten von Nürnberg gekippt.
Simon, deine Einschätzung, wie viel Prozent sind geschafft, 50% der Spielzeit auf jeden Fall, es sei denn, es geht in die Verlängerung, aber wie zuversichtlich blickst du auf Samstagabend?
Also ich bin auch bei 60-40 wie Alex, wobei ich auch dazu sagen muss, selbst wenn Publikum da wäre, also ich war schon mal in Ingolstadt im Stadion, da wären die Clubfans definitiv lauter als die Heimfans. Also das ist irgendwie, kriegen die da nicht so die Atmosphäre hin. Von daher macht es für Ingolstadt, glaube ich, wenig aus. Aber ja, also ich glaube, dass es im Rückspiel irgendwie es wird ein knappes Ergebnis werden, also ein knappes Gesamtergebnis, glaube ich, aber wir werden es packen.
Ja, dann schauen wir mal, ob es am Ende so wird. Ich hoffe es natürlich genauso wie ihr. Ich glaube auch, dass der Kahn noch überhaupt nicht irgendwie im Trockenen steht, aber gerade diese ersten 30 Minuten lassen mich doch relativ zuversichtlich gegen Samstag blicken. Ich klopfe auf Holz, dass das uns am Ende hier nicht um die Ohren fliegt, was wir gerade gesagt haben. Ich bedanke mich bei Simon Strauß und Alexander Endl für ihre Einschätzung direkt hier nach dem Relegationsspiel Teil 1. Und wir sind dann natürlich auch nach Teil 2 wieder für euch da. Und ja, bis dahin bleibt uns gewogen bei Total Beklubbt auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Was zum Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
Und dieser kleine Hundeficker, das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht.
Una Fantastica. Risetta Perla Pizza.
Er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und Podcast-Format. Mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen. Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
Total beglückt. In Zusammenarbeit mit Clubfans United. Der Podcast für alle Glubberer. Alles zum ersten FC Nürnberg auf meinsportpodcast.de.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.